Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Heute haben wir mal wieder 4 spannende Songs rausgepickt, 4 neue Releases und starten tun wir rein mit der Hälfte der damaligen KMN-Gang. Dieses Mal aber nicht AZ und Suna, sondern Miami Yassin und Nash. Für die Kamera heißt der neue Song. Wann der Song entstanden ist, wie es jetzt dazu kam und vor allem auch, was macht Nash gerade? Ist er jetzt bei der Bundeswehr? Hat er aufgehört zu rappen? Ist er jetzt wieder da? All diese Fragen klären wir gleich. Danach kommt Nizzy19 mit seinem neuen Track Mein Ach. Und Nizzy ist ein Rapper, der gerade ultra im Hype ist. Er kriegt viel Props von Bones, die ja auch vor kurzem ein Feature hatten. Aber auch sonst macht der junge Künstler einiges richtig. Danach kommt Dream mit Superstars. Und das Witzige ist, dass wir erst vor kurzem, als wir über Soho Barney featuring Herbert Grönemeyer gesprochen haben, schon das Sample von Zeit, dass sich was dreht mit dabei hatten. Jetzt nicht ganz als Sample, aber trotzdem kommt dieser Song auch in Dreams neuem Lied vor. Und der letzte Song für heute, Finch, der Anzeigenhauptmeister. Das zurzeit wohl heißeste Thema, gerade wenn man mal auf YouTube guckt oder auf Twitter oder auf TikTok schaut, der Anzeigenhauptmeister, komplett eskaliert dieser Typ. Und jetzt hat er sogar seinen eigenen Song von Finch bekommen. Darüber sprechen wir natürlich auch gleich.
Yes, und gerade vor der Podcastaufnahme habe ich eine Meldung gelesen, dass der Anzeigenhauptmeister anscheinend ins Krankenhaus geprügelt wurde. Also auch darüber werden wir sprechen.
Was?
Und als großes Thema heute mit dabei haben wir Mois. Denn in den letzten Wochen gab es sehr viele Schlagzeilen zu Mois. Er hat einerseits einen neuen Job, dann gibt es aber Vorwürfe, dass er die Spendengelder für das Erdbeben in der Türkei letztes Jahr selbst in die Tasche sich gesteckt hat. Dann gab es jetzt ein hitziges Hin und Her mit Manuelsen und es gibt Gerüchte, dass Mois und Bushido gemeinsame Sache machen, vielleicht sogar die Sendung Nice or Scheiß wieder aufleben lassen. Alle Hintergründe dazu und was bei Mois gerade so abgeht, erfahrt ihr heute in der Folge. Wir hören uns gleich wieder.
Yes, und auch viel Spaß bei der Folge wünscht euch unser Partner YFood. Wir sind ja gerade dabei, uns so ein bisschen durch die Produktpalette von YFood zu probieren und natürlich immer alles, was wir da so neu mitkriegen, mit euch zu teilen. Wir haben ja schon über die Drinks gesprochen, auch was da so unsere Lieblingsgeschmäcker sind und auch wann man die am besten konsumiert. Ne? Die müssen ja im Idealfall gekühlt sein, damit sie gut schmecken und so. Deswegen irgendwie, wenn man zu Hause ist, gerade irgendwo hinfährt, nicht so eine lange Strecke hat und so weiter. Dann haben wir auch über die Pulver gesprochen. Die sind natürlich praktisch für unterwegs, weil egal, wo man jetzt Zugang zu kaltem Wasser hat, kann man sich dann quasi selber so eine Trinkmahlzeit mixen. Und ich habe jetzt mal die nächste Kategorie angetestet, und zwar die Riegel. Das gibt es nämlich auch noch. Und ich finde, die Riegel sind so eine kleine Besonderheit in dem Produktportfolio. Einerseits sättigen sie zwar auch sehr gut, allerdings nicht ganz so lange wie Pulver und Drinks, was aber überhaupt nicht schlimm ist, sondern es ist eben so für andere Fälle gedacht. Wenn man jetzt einfach in dieser Sekunde hungrig ist und man möchte jetzt gerade nicht hungrig sein, aber man ist irgendwie in 2-3 Stunden oder sowas wieder zum Essen verabredet oder ne, dann hat man irgendwie eine Mahlzeit geplant. Genau für solche Fälle passt halt so ein Riegel perfekt. Und das Gute ist natürlich auch, man muss sie weder kühlen, noch braucht man Wasser, noch nehmen sie irgendwie Platz weg. Das heißt, man kann sich einfach so 2-3 davon mal in die Tasche packen und immer dann, wenn der Hunger kommt, kann man mal eins essen. Aber was mir wirklich gut gefallen hat daran, ist, dass die Riegel so sehr komplex aufgebaut sind und natürlich auch gut schmecken, aber so, die haben so verschiedene Schichten und Creme und Schaum und Kügelchen und Schokolade drüber und alles Mögliche. Also wirklich sehr, sehr lecker, kann sie klar empfehlen. Deswegen checkt doch mal den Link in unserer Episodenbeschreibung ab und mit dem Code RAP-Podcast spart ihr 10% auf alles bei YFood. Und jetzt geht's direkt los mit der neuen Folge. Let's go!
Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und ja, letzte Woche war es soweit. Fahd war bei uns im Interview zu Gast. Das Ganze ist erst freitags rausgekommen, also nicht so wie gewöhnlich am Donnerstag. Das Ganze hatte folgenden Hintergrund, und zwar hat Fahrt halt gesagt, okay, ihm würde es dann doch besser passen, wenn das Interview freitags rauskommt, da dann ja in der Nacht von Donnerstag auf Freitag das Album Der Junge ohne Herz erschienen ist, und dann hat das halt insgesamt so besser gepasst, damit auch nicht die Story zu voll ist und damit genügend Platz für Promo ist. Und tatsächlich hat es mir aber auch in die Karten gespielt, weil ich nämlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Istanbul festgesessen bin, weil ja die Streiks in Deutschland waren. Und ich bin Mittwoch auf Donnerstag so zurückgeflogen, wollte eigentlich Donnerstag dann meinen Flug von Istanbul nach Frankfurt nehmen. Der ist ausgefallen, sodass ich noch eine Nacht in Istanbul bleiben musste, was jetzt aber auch kein großes Drama war, weil alles wurde von Turkish Airlines bezahlt. Und dann hat mir das so gut gepasst und dann eben noch, dass Fahrt gesagt hat, hey komm, lass das Interview am Freitag rausbringen. Also, wer es noch nicht gehört hat, checkt es unbedingt ab. Fahrt spricht viel über seine Karriere und droppt auch ein paar Zahlen, was so Verkaufszahlen von Boxen und so angeht. Also echt ganz spannend. Er spricht auch über die Deutschrap Beefs 2023, Kapi vs. Bushido, Shindy vs. Kollega und Farid Bang. Fahrt erzählt auch nochmal so ein bisschen rückblickend, was sein Mini-Beef im Jahr 2018 mit Flair war, als da so eine kleine Wette am Laufen war für 10.000 Euro. Also checkt das Interview ab, falls ihr noch nicht gehört habt. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mal rein mit dem Chart-Update dieser Woche und wir legen los in den Albumcharts. Und zwar ist ein altbekanntes Album, was schon im November rauskam, jetzt auf Platz 2 gegangen. Und zwar von Contra K. Und dann habe ich auch mal nachgefragt, wie das denn sein kann, jetzt so nach ein paar Monaten, ob da irgendwie eine Special Edition rauskam. Und Patrick Tiede von Chapter One, der auch mal bei uns im Interview zu Gast war, hat dann gesagt, nee, tatsächlich liegt es einfach nur an der Tour, weil Contra K. jetzt eben auf Tour geht, die Leute das Album natürlich streamen, damit sie die Songs auswendig können bei den Konzerten. Und Contra K. spielt halt auch eine riesige Tour. Und ich habe mich ja letzte Woche schon sehr überrascht gezeigt, dass Luciano erst in der dritten Woche mit seinem Album auf Platz 1 gegangen ist und war da irgendwie komplett aus dem Häuschen. Aber auch da wird es wahrscheinlich einen starken Zusammenhang geben damit, dass er eben kurz nach Albumrelease auf Tour gegangen ist und dadurch halt viele Leute einfach die Songs gestreamt haben. Und das ist schon richtig, richtig krass. Und ich kann mich daran erinnern, dass das Ganze auch irgendwie, ja, letztes oder vorletztes Jahr auch schon mal bei Artists so war. Ich glaube, bei einem Apache oder bei einem Crow, wo dann auch alte Alben nochmal hoch in die Charts gekommen sind. Also, sehr, sehr heftig, wenn man halt so eine Arena-Tour spielt, dann erreicht man halt da wirklich viele Leute mit und das ist echt eine krasse Leistung. Wir haben aber auch einen Neueinsteiger in den Albumcharts, den wir auch ein bisschen besprochen haben im Vorfeld, und zwar Capo, der das Album Alles auf Schwarz released und ist damit nur auf Platz 46 gegangen. Ich habe gesehen, im Streaming war das Album gar nicht so schlecht angekommen, aber dem Album fehlt halt einfach die Box. Ist für mich auch ein bisschen unverständlich, dass da nichts kam. Ich habe auch in den Kritiken, also so Kommentare auf Instagram schon gelesen, dass da einige gesagt haben, hey, irgendwie nicht ganz würdig für so einen krass, also nicht ganz würdig als Nachfolger für so ein krasses Album, wie es Alles auf Rot eben damals vor, weiß nicht, 7 Jahren war. Capo ist aber auch in den Singlecharts mit dabei, dazu komme ich gleich. Wir starten aber mal von hinten. Auf Platz 37 haben wir erstmal Nimo und Billa Joe, auf Platz 31 Lyn und Shabab, auf Platz 30 Capo und Summer Jam. Auf Platz 3 immer noch Soho Bani, sehr, sehr gut. Und auf Platz 2 als Neueinsteiger Apache 207 mit seinem Track Loser, hat sehr, sehr knapp die Spitze verpasst und ist ja schon einer der nächsten Songs, die wirklich knapp da vorbeischrammen. Davor war es ja Soho Bani eben auf Platz 2. Vor ein paar Wochen kam auch Crow mit Bad Chief und Sam Payne auf Platz 2. Ja, irgendwie gerade ein bisschen unerreichbar, die Chartspitze, aber mal schauen.
Was ist denn auf der 1?
Ja, kein deutschsprachiger Song. Auf Platz 1 ist Beautiful Things im Moment. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob der die ganze Zeit da auf Platz 1 ist oder ob da nicht auch teilweise andere Lieder auf Platz 1 zwischendurch waren. Aber ja, die Deutschrapper beißen sich da gerade die Zähne an der Top-Platzierung aus. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es Apache hinbekommt. Und auch bei einem Soho Bani, ne, sieht man ja jetzt in der zweiten Woche immer noch auf Platz 3. Also richtig, richtig gut, was der da hingelegt hat, zusammen mit Herbert Grönemeyer.
Ja. Bei dem Song frage ich mich auch die ganze Zeit, wie viele Herbert Grönemeyer-Fans da dafür verantwortlich sind, weil ich habe das Gefühl, dass der Song schon sehr stark so in unserer Hip-Hop-Kultur stattfindet oder so in der Jugendkultur allgemein, als dass es jetzt wie bei so einem Udo Lindenberg-Apache-Song irgendwie auch noch so krass getragen wird von so einer anderen Generation. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir mal rein in den ersten Song für heute. Und das ist das Überbleibsel der KMN-Gang, beziehungsweise die eine Seite, Miami Yassin und Nash. Und die haben einen Track released, der heißt Für die Kamera. Und auf einmal wollen sie chillen in my circle. Mein Dope ist grün, das Coca weiß, die Scheine sind purple. Komm mit Baby und wir zählen das Geld. Schlafen niemals, nein, niemals, nee, nee. 24-7 unterwegs. Stapeln das Cash, wissen die Nachteile. Bist der Lescott à la Cap. Diese Ho hat Charisma. Sie legt sich aufs Wasserbett und lächelt für die Kamera.
Yes, Miami Yassin und Nash mit dem Lied Für die Kamera. Und ich war auf jeden Fall sehr überrascht vor Release, als ich gelesen habe, okay, Nash bringt ein neues Lied raus, der hat doch eigentlich seine Karriere beendet, dann auch noch ein Lied mit einem ebenfalls Ex-KMN-Member Miami Yassin. Also war schon etwas verwirrt, aber mittlerweile auch Aufklärung da, denn Nash hat selbst in seiner Story klargestellt, dass dieser Track aus den alten Zeiten stammt. Er hat dazu geschrieben, der Song ist so rund um die Zeit entstanden, als auch das Lied KMN-Member entstanden ist. Das müsste also so circa 6 Jahre mittlerweile her sein. Und Nash hat auch noch dazu geschrieben, dass er nicht mehr zu allen Lines so steht, wie er es damals gerappt hat. Ja, man hört auch, finde ich, so den alten Sound daraus auf jeden Fall. Aber tut gut für alle KMN-Fans, die dieses Feeling vielleicht auch vermisst haben. Und ich finde es auch immer wieder krass zu lesen, dass Nash so ein bisschen so das Herz von KMN eigentlich ist, ne? Also so diese ganzen ultra-hardcore-KMN-Fans, die sind auch so, ey, Nash ist der Beste und Nash ist so auf dem Boden geblieben und Nash so korrekt, fangen wieder an zu rappen und so. Und ne, muss man auch ganz klar sagen, das hat auch Nash mal selbst in einem Interview auch so zugegeben, ne, dass einfach natürlich in der Außenwahrnehmung er immer ein bisschen untergeht und da immer so ein bisschen im Schatten von einem AZ, von einem Suna oder auch von einem Miami Yassin war. Aber ja, die realen KMN-Fans, die appreciaten ihn auf jeden Fall sehr krass.
Ja, Mann. Und ich finde auch, ich finde es so witzig, dass man einfach raushört, dass dieser Song aus dieser Zeit kommt. Und deswegen auch schön, dass sie das bestätigt haben und jetzt nicht so tun, als hätten sie den jetzt neu aufgelegt und es hört sich an wie früher. Ich war vor kurzem bei meinem Barber hier, also so eine Friseur hier um die Ecke, und der hat immer so eine wilde Playlist an auf so einem Fernseher in der Ecke, wo so Deutschrap-Songs zusammengeschnitten sind und man weiß gar nicht, welches Lied gerade läuft, aber auch auf so ultra laut. Und dann bin ich reingekommen und es kommt ein Song und ich denke mir so, Alter, wie knallt dieses Lied gerade? Und das war dieses Schamko von AZ und Suna. Und das war auch genau diese Zeit. Also ich glaube, beides war so 2018 rum irgendwie. Und das war halt echt, ey, oh. Da geht einem schon so ein bisschen das Herz auf, muss man sagen. Wobei, bei dem Track jetzt, ich finde, der ist schon gut, aber der ist jetzt auch nicht so ein Legendensong irgendwie, finde ich. Also, er ist schon gut, aber er hat jetzt nicht so das Level von den übelsten Hits von damals. Und deswegen habe ich auch ein bisschen gefragt, wie es jetzt dazu kam, weil irgendwie, vielleicht können wir erstmal ganz kurz über diese Nash-Situation reden, damit jeder so im Bilde ist irgendwie. Man kann es ganz gut nachverfolgen, wenn man einfach nur die Post auf seinem Instagram-Account anschaut, weil da sind nicht so viele. Und am 28. Juli hat Nash gepostet, 2023, höre auf mit Rappen, ne, so dass er das jetzt nicht mehr weiterverfolgen will. Dann hat er am 30. August, ne, Juli, August, also quasi einen Monat später, kam dann ein Foto auf Instagram raus, wo er in so einem blauen Leibchen steht, in einem Bundeswehrleibchen, also so wie ne, im Sport irgendwie, und man wusste jetzt nicht genau, okay, was macht er da jetzt genau. Und dann kam Ende des Jahres, also Dezember 2023, hieß es dann, dass er jetzt sein Insta-Profil löschen möchte. Man hat also damit gerechnet, dass die Karriere jetzt erstmal in den Nagel gehängt wird. Und am 16. Februar bereits, also 2 Monate später wiederum, kam dann aber schon der erste Insta-Post zurück. Und jetzt, ne, immer mal wieder war es so, sein letzter Post hat er gerade rausgehauen, ist jetzt einfach auf so einem Motorrad ganz normal, so am Posen, so ein bisschen, die Caption ist so easy und so ein Peace-Emoji. Also jetzt nicht so super wichtige Sachen dafür, dass man erst so mit viel Tamtam so aufhören wollte und jetzt wieder da ist und so. Und dann jetzt auch diesen Move zu machen mit, ey, man macht mit einem ehemaligen KMN-Member mit Mayem Yassin, um den sich ja auch so viele Mythen und Gerüchte aktuell ranken, einen Song und haut dann aber einfach ohne Video was raus, was aus der Zeit damals ist. Also es ist auch keine Kritik oder sowas groß an dieser Stelle. Es sorgt einfach für so viele Fragezeichen in meinem Kopf, was so der Plan dahinter ist.
Also ich denke halt, dass es ja damals auch einen Grund hatte, warum der Song nicht erschienen ist, so im Sinne von, weil du gerade auch gesagt hast, jetzt der knallt auch nicht so übermäßig und ist jetzt auch kein krasser Hit, ne? Also wenn die damals schon das Gefühl gehabt hätten, okay, da haben wir jetzt so den nächsten Überhit von der KMN-Gang, dann hätten die den ja auch rausgehauen, so. Das heißt, es war wahrscheinlich einfach so ein Lost Track. Finde es auch natürlich jetzt überraschend, dass Nash überhaupt möchte, dass so ein Lied jetzt rauskommt, weil er ja gesagt hat, hey, Karriere ist beendet, so, dann kann man ja auch darauf rückschließen, ja, man will auch nicht, dass einfach jetzt alte Musik rauskommt, weil dadurch ja genau wieder Fans irgendwie vielleicht auch ein bisschen Hoffnung bekommen, dass da jetzt mehr kommen wird und so und es ja direkt wieder Aufmerksamkeit generiert. Deswegen ist es schon überraschend, dass die beiden jetzt ein Lied rausbringen. Vor allem, weil ich jetzt auch Mayem Yassin gar nicht so ganz durchschaue. Der macht ja gerade schon immer mal wieder alle 2 Monate, meldet der sich mit einem Solo-Lied zurück. Aber ich habe so das Gefühl, der arbeitet gerade auf ein größeres Release hin. Deswegen passt das jetzt auch nicht ganz so rein, dass dann halt dieses alte Lied rauskommt. Was mich halt auch überrascht, weil das immer sowas war, wo ich dran gezweifelt habe. Ich war mir immer nicht ganz sicher, wie krass Mayem Yassin wirklich in der KMN-Gang integriert ist, aus folgendem Grund, ne? Also Nash und AZ kennen sich ja schon Ewigkeiten, wirklich aus der Kindheit, Jugend, und Suna kam da auch irgendwann dazu, so, und die sind alle so in Dresden aufgewachsen, ne? Die waren ja auch der Ursprung der KMN-Gang dann eigentlich. Und Mayem Yassin kam dann ja dazu wie so ein Signing halt, aber kommt halt, weißt du, so die einen kommen so aus Ostdeutschland, aus Dresden, und er kommt dann so aus Dortmund, aus Westdeutschland plötzlich so. Das war irgendwie so, als würde halt so ein Fremder jetzt in so eine Freundesgruppe reinkommen. Aber es zeigt ja jetzt irgendwie, Mayem Yassin ist noch mit Nash cool und Nash ist anscheinend ja gar nicht mehr so gut mit einem AZ und mit einem Suna. Also man wünscht sich ja so alles Gute, aber da gab es safe Differenzen. So, ne? Also Nash hat auch mal ein Interview gegeben, wo er natürlich auch gesagt hat, hey, alles cool, aber man hat schon rausgehört, es gab schon irgendwie Gründe für dieses ganze Ding, dass das jetzt aufgehört hat mit der KMN-Gang oder dass das halt immer kleiner wurde. Und auch zwischen AZ und Suna gab es ja sehr viele Gerüchte, dass da halt Beef war. Aber jetzt halt einfach krass zu sehen, ne? Dass Nash, Mayem Yassin, dass da alles gut ist, und sonst würde man ja jetzt auch nicht diesen alten Song gemeinsam releasen.
Ja, wobei, wir haben ja auch letztes Mal schon darüber gesprochen, als wir, ich glaube, Mayem Yassin alleine im Podcast hatten, da haben wir darüber gesprochen, was wäre denn, wenn sich die KMN-Gang wieder zusammenfinden würde, so wie früher, alle 4 Mitglieder, hätten sie dann die gleiche Power und auch nochmal so einen Hype wie früher? Antwort: wahrscheinlich nicht, ne? Ist ja immer schwer, nach so vielen Jahren dann sowas wieder zu beleben irgendwie und genau wie früher, als man noch jung und hungrig war und sowas, alles wieder so hochzuziehen. Aber andererseits, also ich glaube, denselben Gedanken haben die ja selber. Sonst würden da vielleicht Verhandlungen laufen oder sonst wird man mal irgendwie wieder was sehen, ja? Aber dann verstehe ich nicht, warum sie auch nicht sich so groß woanders hin entwickeln. Also dann ist trotzdem dieses AZ-Suna-Ding ist immer irgendwie so ein bisschen da. Dann dieses Mayem-Yassin-Nash-Ding ist jetzt auch wieder da und so. Und irgendwie so ganz los kommt doch keiner von der KMN-Gang, aber so zusammen wollen sie auch nicht wieder sein. Also irgendwie, sehr verworrenes Ding, muss ich sagen.
Ja, ich denke mir manchmal so, dass vielleicht damals noch mehr Potenzial da gewesen wäre. Also die haben schon krass abgeliefert und da waren schon krasse Hits. Und alle hatten auch so, ne, also ein AZ hat ja bis heute auch eine erfolgreiche Solo-Karriere, muss man sagen. Aber auch ein Suna hatte damals ein starkes Solo-Album. Dann ein Mayem Yassin hatte natürlich so seine Mega-Hits, Kokaina, Bon Voyage. Nash war auch auf einigen Hits mit dabei. Aber manchmal denke ich mir so, die hätten damals schon ein bisschen mehr Crew sein können, also noch mehr. Und vielleicht so ein KMN-Album liefern können oder so ein Sampler oder sowas. So zu dieser Primetime, das wäre was, was jeder Fan gewollt hätte. Also ich glaube, da war eigentlich noch mehr Potenzial, dieses KMN-Gang-Ding noch mehr zu pushen und noch mehr KMN-Gang zu sein, im Vergleich zu, wie sie es dann letztendlich ausgespielt haben. Ja. Und jetzt ist es wahrscheinlich ein bisschen zu spät dafür einfach, weil die Zeit vorbei ist und ja, es ist einfach auch normal, dass Künstler einen Hype haben, und man sieht es ja auch bei vielen vielen Künstlern aus dieser Zeit, dass da mittlerweile der Hype einfach ein bisschen zurückgeht und manche haben sich halt geschickt aufgebaut, dass sie noch eine sehr kaufkräftige Zielgruppe haben. Und ja, wer weiß, vielleicht wird es aber trotzdem irgendwann eine komplette Reunion geben.
Ja, auch witzig, dass du gerade so dieses Thema mit so Hype ansprichst und auch diese beiden Songs von Miami Yassin, Cocaina und Bon Voyage. Da ging nämlich letztens so ein TikTok so ein bisschen viral und zwar von dem TikToker Wavy Josh, der ist auch so, macht immer so Deutschrap-Rankings und alles Mögliche. Und er hat quasi so die Top 3 One-Hit-Wonder im Deutschrap genannt, ja. Und sein erstes Beispiel war die Firma, die hatten ja damals diesen Song Die Eine und da muss ich vollkommen zustimmen, war aber auch ein Baba-Song, muss ich sagen, habe aber auch nie mitbekommen, dass die irgendwie so einen zweiten großen Coup versucht haben zu landen, sondern das war für mich wie so ein, ja, war halt One-Hit-Wonder, so agree. Dann war sein zweites Beispiel war Art, also hier der Kölner Rapper mit Belgisches Viertel. Da war ich schon so ein bisschen so, ja, also man hört jetzt nicht mehr so viel von ihm, aber wäre jetzt für mich auch nicht so klassisches One-Hit-Wonder. Der hat danach schon noch so ein paar Dinger rausgehauen, die auch ganz gut waren. Irgendwie.
Aber safe, safe auch, weil du deutsche Podcast hast. Also ja? Okay. Ich glaube, für jemanden außerhalb von der Bubble, der sich nicht jeden Freitag die Releases reinzieht, dann, also mir fällt gerade auch nur Belgisches Viertel ein und vielleicht Bubblegum oder so.
Ja,
aber,
genau.
Ja, also ja, aber ich finde, das kann man schon so unterschreiben. Aber der hat krasse Vertragsprobleme, so, ne? Das ist wirklich heftig. Also ich habe mir da neulich ein Video angeschaut dazu, müssen wir mal separat dazu reden, aber das ist wirklich geisteskrank, was da abgeht.
Okay, krass. Okay, dann müssen wir mal echt darüber sprechen. Er ist denn nicht bei Dagi Bees Freund unter Vertrag?
Ja, genau. Und das Video, da hat ein YouTuber auch ein Video dazu gemacht, das ist mittlerweile gesperrt, aber ich habe eine Reaction dazu gesehen und da sind irgendwie, das ist Ganzes vor Gericht gelandet und Art hat da jetzt auch den Gerichtsprozess gewonnen, aber da sind dann so Situationen behandelt worden, von wegen, dass ihm irgendwie, ne, er hat unterschrieben und dann hat er ein Leasingfahrzeug bekommen, wo er aber selbst die Raten zahlen musste. Also er hat ein Geschenk bekommen, was er gar nicht wollte und was er dann selbst bezahlen musste. Also solche Sachen, so sind da anscheinend abgelaufen.
Okay, wild. Okay, gut, dann ja, hoffe ich, dass er mal wieder was release, damit wir ihn hier mit in den Podcast nehmen oder vielleicht als Thema. Aber genau, also back to topic, also dieser Wavy Josh hat auf jeden Fall diese Top 3 genannt und sein dritter Punkt war dann Miami Yassin. Also aus seiner Sicht ist Miami Yassin so eins der Top One-Hit-Wonder, also top im Sinne von, wo es am klarsten zu sehen ist, dass das ein One-Hit-Wonder ist im Deutschrap. Und man hat auch schon in den Kommentaren gelesen, dass die Leute da nicht so ganz seiner Meinung sind irgendwie. Natürlich, weil es halt auch noch so Songs wie Bon Voyage gab, dann gab es auch noch Club MI oder so, der auch ganz geil war und noch so mehrere. Und da habe ich aber auch das Gleiche gedacht, was du gerade gesagt hast mit so, hat das was mit der Deutschrap-Bubble zu tun? Weil ich kann mir vorstellen, wenn du so jemand bist, der so ab und zu mal Deutschrap hört oder so, wenn man mal auf einem Festival, auf einer Party, auf Malle ist, was weiß ich, wo halt mal so ein paar Songs mit reingeschnitten werden, dann hört man so ein Kokaina, klar kann man mitsingen, dann hört man so ein Ohne mein Team, ja. Und man hört natürlich mehrere Songs von Ruff Bones, was weiß ich, da weiß man schon, die sind keine One-Hit-Wonder. Aber so bei Miami Yassin, ja, vielleicht von so ganz außerhalb betrachtet, aber von unserer Perspektive jetzt, ist es schon ein Künstler, über den wir dauernd irgendwie berichten und nach wie vor, obwohl jetzt wirklich kein großer Hit mehr rauskam, trotzdem irgendwie immer was zu erzählen ist.
Ja, safe. Also ich muss schon sagen, er ist insgesamt schon auch eher so ein unscheinbarer Rapper einfach, ne? Er macht jetzt nicht so täglich die ganze Zeit Instagram-Stories, wo er in die Kamera spricht und so, auf die Tour meine ich jetzt. Aber ja, ich würde ihn jetzt auch nicht als One-Hit-Wonder betiteln. Und ich glaube, das liegt jetzt nicht nur daran, dass wir in der deutschen Bubble tief drin sind. Ja,
nee, glaube ich auch. Aber gut, ich würde sagen, wir kommen zu unserem nächsten Künstler und zwar ist das Nizzy19. Ich muss ehrlicherweise sagen, es ist so ein Künstler, den ich auch am Anfang so ein bisschen, so nicht so ganz auf dem Schirm hatte. Und dann habe ich so hier und da mitbekommen, so, der wird jetzt irgendwie dort krass gepusht, dann hatte der da ein krasses Feature, dann wird der hier von Bones so voll gefeiert und so. Und irgendwie bin ich so Stück für Stück so reingekommen irgendwie in diesen Nizzy19 Vibe. Und das ist ja diese ganze Gang mit Lucio101 und so, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Und ich muss sagen, mittlerweile, ich fühle es wirklich und ich verstehe auch, warum der Junge so einen Hype hat. Und wer noch nicht da drin ist, dann seid mal gespannt, was jetzt kommt, weil ich glaube, das kann was ziemlich Cooles werden. Sein neuester Song heißt Mein Ach, Und da hören wir jetzt natürlich erstmal rein.
Zwilling bis zum Ende gehen durch dick und dünn. Leben, wovon Leute rappen, jeden Tag sind mittendrin. Teil mit dir mein letztes Cent, teil mit dir mein letztes Cent. Leider gibt's kein Happy End auf Straße, ist kein Disney-Film. Schlafen abgepackt, verkauft zusammen in ein Apartment. Du weißt, dass Kugeln fliegen, wenn dir einer nur ein Haar krümmt. Du weißt, wie ich mich fühle, dass mich die Droge durch den Tag bringt. Ich weiß, wie du dich fühlst, weil unsere Eltern nicht mehr da sind. Du weißt, ich würde töten für dich. Dass mein Acht sagst, nicht um meines Wort würdig. Ich wirklich, dass mein Acht. 10 paar 100k, die Quelle macht's möglich, dass mein Acht. Paranoia kann dir kaum jemand vertrauen, hab ein Knast. Du weißt, ich würde töten für dich. Dass mein Acht sagst, nicht um meines Wort würdig. Wirklich, dass mein Acht. 10 paar 100k, die Quelle macht's möglich, dass mein Acht. Paranoia kann dir kaum jemand vertrauen.
Yes, Nizzy19, mein Acht. Und ihr habt es gerade gehört, ne? Ich glaube, es wird so ganz klar. Ich finde, was für mich so diese Besonderheit bei Nizzy ist, er hat so recht einfache Parts. Die sind jetzt nicht so um die Ecke gedacht und Triple-Reime und was weiß ich nicht was. Aber diese Parts sind einfach so gut, solide und ehrlich. Und ich finde, das ist auch so, was so ihn so voll als Künstler ausmacht. So, du bekommst, was du siehst, so ein bisschen. Ne? Er versteckt sich nicht, er verstellt sich nicht. Und er wirkt für mich echt so ein bisschen wie so ein junger Bones oder so. Als ob die so sehr ähnliche Werte haben, sehr eng verbunden mit der Street, nicht irgendwie groß käuflich, wenn große Marken mit Geldscheinen winken oder sowas, sondern er macht so seinen Scheiß, der feiert so dicke Ketten, Uhren, hat irgendwie diese Baba-Parts, hört auch so ein bisschen so basslastige Beats und so. Ich weiß, es ist jetzt ultra subjektiv, aber das ist so ein bisschen, was ich eben krass an Nizzy feiere. Und um nochmal so ein bisschen auch zu erklären, was so aus wo kommt der jetzt her, ne? Es gibt eben diese Rap-Crew 1019, die besteht aus Lucio 101, Omar 101, Nizzy 19 und Karamell 19. Und da aus den letzten Ziffern setze ich das auch zusammen. Die Hälfte der Crew ist aus Berlin-Mitte, das ist Lucio und Omar 101, ne, so wegen der Postleitzahl sozusagen. Und die andere Hälfte, Nizzy und Karamell, sind aus Charlottenburg und deswegen 1-9. So, das ist so ein bisschen die Erklärung, wo Nizzy denn herkommt. Und mittlerweile machen die Künstler auch immer mehr so eigene Projekte. Und ich finde, das passt einfach gerade auch richtig gut rein, weil sie haben jetzt so einen gewissen Status erreicht, wo sie groß genug sind, es durchzusetzen. Und genau sowas wie Mein Ach, was jetzt so ein Song ist, der geht über sein Bruder, über seinen Kumpel. Im Video ist er einfach mit so einem Kumpel und die gehen irgendwie in so ein, in so ein Café, in so, ne, so komm ins Café, wir müssen reden, Café, wo man so Begammon spielt, Chai trinkt und so und dann zocken sie da nacheinander einen ab und also so, das Video hat nicht so viel Sinn, aber es gibt einem so voll den Vibe und da kommen wir wieder, da schließt sich so ein bisschen der Kreis mit diesem so, was ich feier an Nizzy, ist, dass er so real und ehrlich rüberkommt und das zeigt sich in den Parts, in den Videos, in seinem Insta und deswegen für mich wirklich, ich glaube, da sollte man mal ein Auge drauf haben, weil der könnte echt noch groß werden.
Yes, und ich glaube, eine große Stärke ist auch tatsächlich so seine reale, sympathische Art auch und das ist auch was man so in den YouTube-Kommentaren liest, also ich war jetzt richtig überrascht, so ne, in dem Musikvideo jetzt in YouTube, die Kommentare irgendwie sehr viele sowas, es wird nie einen schlechten Nizzy-Part geben und das ist tatsächlich schon so eine Art Insider bei den Fans, weil dann habe ich irgendwie bei anderen Musikvideos genau die gleichen Kommentare gelesen. Dann hat er da auch noch was entwickelt mit diesem Mein Ach. Das nimmt, glaube ich, auch ein bisschen Bezug auf seinen Auftritt bei Hype Culture, die einen Beitrag über so Casinos, Spielsucht und so gemacht haben. Und da gab es dann so einen Ausschnitt danach von Hype Culture, der Ach-Counter irgendwie, wo Nizzy 19 da in diesem Beitrag 30 Mal das Wort Ach verwendet hat. Und jetzt eben auch dieser Song so. Und sowas ist auch immer richtig, richtig gut und stark als Künstler, wenn du so Wörter reinbringst, die so einen Bezug zu dir selber haben. Also ich werde ab sofort immer bei dem Wort Ach an Nizzy denken. Und das, obwohl es schon Wörter wie Achi und so ist ja schon sehr, sehr lange einfach bekannt und so im Umlauf, ne? Und Ach ist ja einfach nochmal so eine Umwandlung davon und trotzdem, damit hat Nizzy direkt sowas geschaffen und nämlich genau bei diesem Hype-Culture-Beitrag gab es auch die Kommentare, es wird nie einen schlechten Nizzy-Part geben, also der hat wirklich so eine Fanbase einfach und ja, es läuft gerade bei ihm so. Feature mit Enno, Feature mit Bones. Jetzt ist er zusammen mit Lucio 101 sogar auf dem neuen Paula Hartmann-Album drauf, was auch gerade stark performt. Und der Song, ich habe jetzt gerade mal geschaut, hat jetzt nach so 2-3 Tagen schon 300.000 Streams. Und das, obwohl es jetzt keine Single-Auskopplung ist. Also auch sehr, sehr gut.
Ja, und das ist zum Beispiel auch was, wenn du dir so Nizzy 1.9 anguckst, dann würdest du eigentlich nicht denken so, okay, der macht jetzt Paula Hartmann-Feature. Aber wenn, weil er es macht, ist es so ein krasser Move irgendwie. Und da passt es auch wieder voll gut. Dieses melodische Diepe von Paula Hartmann gepaart mit diesen richtigen Street-Vibes von Nizzy und natürlich auch Lucio. Also, ja, wirklich, wirklich geil. Und auch in Bezug auf so, es wird nie einen schlechten Nizzy-Part geben. So, ich finde auch hier gibt es wieder so einen Part, der richtig geil ist, wo er so rappt. Wir kommen aus kaputten Elternhäusern, machen Geld auf der Straße, was für Mehrwertsteuer. Und ich finde, das ist auch wieder so ein Part, der ist so, da stimmt jetzt die Grammatik nicht so 100%, beziehungsweise da stimmt die Reimstruktur jetzt nicht so perfekt, ne, Elternhäusern auf Mehrwertsteuer, aber trotzdem, wir kommen aus kaputten Elternhäusern, machen Geld auf der Straße, was für Mehrwertsteuer. Es ist irgendwie geil. Es ist irgendwie geil. Es ist irgendwie so ein bisschen frech und in die Fresse und Statement und raus und ehrlich und alles. Es soll sich jetzt gar nicht so anhören, als ob ich ihn jetzt so komplett in den Himmel lobe. Aber ich glaube, man merkt, dass ich, also ich habe das Gefühl, da ist was, was wirklich, ne, das könnte so ein neuer Star werden. Vor allem, wenn man diese Sachen zusammenzählt mit so Moves wie mit Paula Hartmann dann noch. Also, bin wirklich begeistert, muss ich sagen. Und jetzt machen wir aber mal weiter mit dem nächsten Künstler, und zwar Treem. Der Schlager-Rapper aus Deutschland hat einen neuen Song rausgebracht und wir haben es mal erwähnt, es findet sich auch ein Teil von Herbert Grönemeyers Zeit, dass sich was dreht in dem Song wieder. Treem, sein Song, ist aber im Vergleich zu dem von Sohobani, den wir vor ein paar Wochen dabei hatten, ein bisschen deeper, würde ich sagen, vor allem, wenn man es mit Treem-Songs vergleicht. Superstars heißt das Ding und wir hören erstmal rein.
Yes, Treem mit seinem neuen Lied Superstars. Und ja, mittlerweile hat man das sehr selten, finde ich, vor Releases. Beziehungsweise häufig ist es ja auch so, dass einfach Lieder so 2-3 Tage im Vorfeld angekündigt werden. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es jetzt aber bei Superstars von Treem wirklich so, dass der Song, glaube ich, so 8-9 Tage davor angekündigt wurde. Und ich dann eigentlich schon gedacht habe, geil, der kommt jetzt direkt am darauffolgenden Freitag. Aber dann musste man halt noch eine Woche warten. Deswegen war da schon so eine Vorfreude da, weil schon in diesem Trailer eben dieses krasse Element mit den Kindern gezeigt wurde, was man jetzt auch gehört hat, ne? So diese Kinderstimmen, die das so singen und ey, einfach stark umgesetzt und auch wirklich krass. Treem macht ja schon so diese Partymusik, natürlich, der hat auch mal hier so Liebeslieder und so, aber dass man es halt schafft, so viel Gesellschaftskritik da in so ein Lied reinzubringen, was trotzdem so nach vorne geht, ja, ich finde, Treem ist gerade auf einer wirklich starken Reise unterwegs und vielleicht dachten auch viele, dass letztes Jahr schon so sein Peak erreicht wurde, weil er ja wirklich schon gut rasiert hat zu dem Zeitpunkt und auch so sein Hit Lebenslang, den gibt es ja mittlerweile schon so seit 1,5 Jahren, glaube ich, ne? Da konnte man schon gut denken, dass irgendwie 2023 vielleicht auch erstmal so der Peak erreicht ist, aber er hat jetzt dieses Jahr einfach nochmal so einen draufgesetzt und es geht immer weiter nach vorne und man merkt, wie vielfältig dieser Künstler einfach ist. Also, ja, wirklich stark und nur Lob da von meiner Seite, weil es macht einfach Spaß, dazu zu schauen jetzt, weil es macht einfach Spaß, dazu zu schauen und man ist schon gespannt, was jetzt das nächste, was jetzt die nächste Single sein wird, weil man das Gefühl hat, Treem hat da sehr viele unterschiedliche Themen in petto.
Ich muss sagen, ich finde es manchmal auch so ein bisschen schade, wenn wir so eine Folge haben, wo man nur so lobt irgendwie. Ich vermisse es schon, so ein bisschen zu kritisieren, aber ich muss auch sagen, dass der Song wirklich gut umgesetzt wurde. Ich muss meine Aussage von eben so ein bisschen revidieren, dass es ein sehr deeper Song ist. Das ist natürlich kein deeper Song. Ne? Ich habe eben so gesagt, deeper Song, dann kommt dieser Song-Ausschnitt und es ist so Zeit, dass ich was drehe und so voll die Techno-Beats und sowas. Aber natürlich verglichen mit den anderen Songs von Treem, gerade wenn man jetzt mal so die letzten Releases auch anhört, dieses Mein Herz macht bam, 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 bam. Ne? Jetzt höre ich auch auf zu singen für diese Folge. Aber wenn man es mal mit solchen Sachen vergleicht, dann doch etwas, was viel reflektierter ist und auch etwas, das sich halt anhört wie eine Message oder eine Geschichte, die Dream halt mal raushauen wollte, die er mal erzählen wollte. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es so in seiner Schulzeit halt auch so war, dass die Lehrer gesagt haben, ey, so, ne, mach irgendwie nicht dies, das und sowas und gerade in so einer kleinen Stadt irgendwie und dass er es jetzt doch geschafft hat zum Superstar, das dann irgendwie so mal als Song zu verpacken, ist schon was Schönes und natürlich sind auch noch viele weitere gesellschaftskritische Themen dabei. Aber er hat das Ganze echt toll umgesetzt und was ich hier auch schön finde, dass er immer so ein bisschen seine Heimat irgendwie inkludiert. Und zwar, wenn man jetzt sich mal die Shownotes anguckt, ne, also es ist einerseits dieser Kinderchor zu hören, andererseits ist in dem Video eben auch eine Schule zu sehen und da ist eben eine Klasse mit jungen Schulkindern und eine Klasse mit älteren Schulkindern, sollen eben so zwei Zeiten, glaube ich, darstellen. Und in den Shownotes hat er eben dann noch geschrieben, danke an die Anton Seitz Mittelschule in Rot. Also auch irgendwie da so die Ecke von Büchelkühn irgendwie eine Stunde entfernt oder sowas. Das heißt, er bleibt so der Heimat treu und bindet das Ganze auch jetzt in seine Musikvideos ein.
Ja, und schon immer. Also Musikvideos in Regensburg gedreht und so. Aber man merkt so, wie die Musikvideos immer noch vom Stil her halt ähnlich gehalten sind. Bloß jetzt aber auch natürlich eine Stufe professioneller. Aber ja, er ist ja wirklich auch total Familien- und Freunde gebunden. Er hatte jetzt zum Beispiel an Silvester auch einen Auftritt bei der Silvestershow am Brandenburger Tor, die dann auch live im ZDF ausgestrahlt wurde und Dream hat danach auch so ein kleines Statement abgesetzt, weil er halt gesagt hat, ey, er war auch irgendwie, glaube ich, angeschlagen in dieser Silvesternacht und es gab eben auch irgendwie ein bisschen Kritik an dem Auftritt, aber hat halt auch gesagt, ey, ganz im Ernst, er war der Einzige, der dort ohne Playback gespielt hat, weil er da einfach Bock drauf hat und es gab anscheinend auch Kritik eben gegen den Backup-Sänger von Dream, dass da halt mal ein schiefer Ton dabei ist und da hat Dream gesagt so, yo, das ist einfach so mein bester Freund irgendwie aus der Schulzeit oder sowas, ne, oder irgendein Kumpel aus der Schulzeit, ne, weil er einfach Bock hat, so mit seinen Jungs dieses ganze Ding hochzuziehen und sich jetzt nicht irgendwie einen professionellen Backup-Sänger dafür holt für seine Auftritte und ja, das ist schon irgendwie, das verkörpert er halt so mit seiner Musik und da halt dann auch einfach so schon nice, dass bei so diesem ganzen Großstadtwahn, den man mittlerweile hat und es gibt ja auch, ne, die Rapper, die pushen ja alle ihre Großstädte, jetzt wenn man mal absieht von hier Bietigheim-Bissingen, ansonsten ist ja nur cool, wer aus der Großstadt kommt und da ist es schon nice, dass da einfach auch mal die Fahne hochgehalten wird mit solchen Lines wie, was wir sein wollten, war Bauer, war Maurer oder Schmied, aber Social Media schreibt uns vor, was cool ist und beliebt, so, ne, das verkörpert auch so ein bisschen was, was man vielleicht, wenn man in der Stadt aufwächst, auch gar nicht so krass auf dem Schirm hat, aber auf jeden Fall auch so eine, ja, berechtigte Gedanken einfach sind, uns ja auch einfach zu wirklich Problemen in der Gesellschaft führt, dass halt mittlerweile jeder einfach nur studieren will, aber so die ganzen Ausbildungsberufe irgendwie händeringend nach neuen Azubis suchen. Also deswegen wirklich Props für so einen Song von Dream.
Ja, und ich meine auch, was du gerade erzählt hast mit diesem so, der Backup-Rapper ist irgendwie sein Schulfreund, genau sowas hatte er ja auch im Interview erzählt, als du ihn interviewt hattest, dass irgendwie sein komplettes Team nur Freunde, Bruder, Cousin, was weiß ich, was irgendwie sind. Also jeder übernimmt da irgendeine Rolle. Und er kann ja auch selber produzieren, was halt auch ein so wichtiger Skill ist. Und zusammengefasst funktioniert aber das komplette Gespann. Ich meine, ich habe heute noch mal geschaut, er hat 3,5 Millionen monatliche Hörer, was unfassbar ist, also was richtig, richtig viel ist. Vor allem, ne, wenn man das alles inkludiert mit diesem aus dem Dorf, ist jetzt noch nicht so komplett connected, hat nicht irgendwie 10.000 Features, sondern macht irgendwie die größten Hits, macht er komplett alleine und sowas. Also außer halt mein Finch, zu dem kommen wir ja gleich noch, ne? Aber so, das ist wirklich bemerkenswert, muss man sagen. Und ich glaube auch, ohne dass er das jetzt so krass losgetreten hat, es gab schon sehr lange so eine gewisse Überschneidung aus so Fans, die halt so ein bisschen auch so Schlager feiern, zumindest so, ne, diesen Malle-Schlager und Party-Schlager und so und halt so Deutschrap und er war halt so der Erste, der so die Eier hatte zu sagen, okay, ich werde jetzt so Schlager-Rapper sozusagen und ich setze das genau so um mit diesen Beats und mit diesen Texten und ja, macht er gut, funktioniert.
Safe, safe. Also, und weil du auch gerade schon ein bisschen auf Spotify-Zahlen eingegangen bist, also er hatte ja jetzt wirklich vor ein paar Wochen, gerade pünktlich halt zu Karneval, seinen starken Hit, der dann auch in die Top 10 der deutschen Charts gegangen ist, ich glaube auf Platz 5 oder so. Und der hat es dann zum Beispiel zum Start schon geschafft, über 400.000 Streams in den ersten 24 Stunden zu holen, dieses Herz macht Bam. Und jetzt, sein neues Lied hat sogar mehr als 500.000 in den ersten 24 Stunden geholt. Und es gibt ja so ein Tool, Spotify Charts heißt es, das eben die am meisten gestreamten Künstler jeden Tag anzeigt in Deutschland. Und da steht Dream gerade aktuell auf Platz 5. Seine Höchstplatzierung war auf Platz 4. Also wirklich krass umgeben von Künstlern wie Luciano, Taylor Swift, Kanye West. Also wirklich, wirklich krass, ne? Da, wo halt normalerweise dann so ein Bones, Apache und so steht. Und auf diesem Level bewegt sich Dream gerade. Und das ohne einen geisteskranken Backkatalog, wie zum Beispiel einen Sido oder so zu haben. Ne? Also Dream, der hat ja, keine Ahnung, der hat zwar ein paar Alben raus, aber eigentlich erst so ein richtiges Album, was mal in den Charts war. Und der hat jetzt so seine paar Hits wie Zelten auf Kies, wie Liebe auf der Rückbank, wie Lebenslang, wie München, aber es sind jetzt auch nicht unzählige. Also muss man schon anerkennen, wie krass diese Leistung ist. Und ja, weil du es auch schon angesprochen hast, ne, dieses Zeit, dass sich was dreht, hat er sich bestimmt dann auch, ja, nicht geärgert, ne, aber es ist ja offensichtlich, dass irgendwie da mit Sohobani und Dream zwei dumme Gedanken hatten und dass dann aber jetzt halt Sohobani ein bisschen zuvor gekommen ist mit diesem Release. Aber trotzdem, nices Element und wir haben ihn jetzt schon häufig angesprochen und deswegen würde ich sagen, kommen wir auch gleich zu Finch. Aber davor einmal kurz der Aufruf: Wenn ihr keine Deutschrap-News mehr verpassen wollt und wenn ihr immer abwechslungsreiche neue Musik entdecken wollt, dann solltet ihr dem Deutschrap Plus Podcast folgen. Also da, wo ihr uns gerade zuhört, einmal Handy rausholen, einmal auf Folgen klicken und immer up to date bleiben mit Gossip, neuer Musik, neuem Beef, allen News rund um Deutschrap. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu Finch mit seinem neuen Lied, der Anzeigenhauptmeister.
Fährt er durch das ganze Land, wartet bis ihr was getan habt und zeigt euch alle an. Der Anzeigenhauptmeister macht die Stadt immer reicher, ganz egal in welcher Stadt. Anzeigen ist es, was er macht. Der Anzeigenhauptmeister macht die Stadt immer reicher. Hast du mal falsch gemacht?
Yes, Finch asozial und der Anzeigenhauptmeister. Und aktuell gibt es, glaube ich, kein Thema, was viraler geht, wenn man auf YouTube schaut, auf Twitter und so weiter. Das, was du vorhin noch im Intro erwähnt hast, wusste ich noch gar nicht. Und es tut mir unfassbar leid, dass der Typ jetzt anscheinend angegriffen wurde. Lass uns da gleich mal drüber reden, weil ich hatte so eine Vermutung sozusagen, aber ich wusste nicht, dass jetzt tatsächlich passiert ist. Das tut mir unfassbar leid. Das wusste ich auch im Intro vorhin noch nicht. Aber lass uns mal, ne, das Thema wie immer aufrollen. Genau, also aktuell gibt es kaum ein Thema, was viraler geht als der Anzeigenhauptmeister. Ich hatte vorhin mal geschaut in den YouTube-Trends und ich habe 9 Videos gefunden in den Trends, die alle ihn behandeln. Also, ne, krass. Da hat irgendwie ein Knossi drauf reagiert, ein Monte hat übrigens auch vermutet, dass der Typ wahrscheinlich bald Opfer von einem Angriff wird und so. Also wild, dass das jetzt irgendwie passiert ist. Ne? Aber so, ne, also jeder hat irgendwie drauf reagiert. Und jetzt sogar Finch, der ihm seinen eigenen Song gewidmet hat. Das Ganze ist folgendermaßen passiert. Und zwar gab es eine Spiegel-TV-Reportage, die den 18-jährigen Niklas M. gezeigt hat. Und Niklas ist so in seiner Heimatstadt in Sachsen-Anhalt, ist er quasi so Freizeitpolizist. Also er ist nicht, hat keine Ausbildung oder irgendwas zum Polizisten, sondern er fährt da so mit seinem Fahrrad rum in so einer gelben Weste und hat irgendwie so eine App, mit der er zum Beispiel Falschparker fotografieren kann und das dann melden kann. Und dann hat man da irgendwie ja verschiedene Fälle gesehen, die er da, ne, mit aufgenommen hat. Eins war irgendwie sein Nachbar, der da mal ganz kurz vor dem Haus geparkt hat und den er dann sofort fotografiert hat, gemeldet hat und wo es dann anscheinend auch ein Knöllchen gab. Also echt eine unfassbare Geschichte. Und ja, das Thema hat eine absolute Viralität bekommen, bis jetzt Finch dem Ganzen dann auch einen Song gewidmet hat. Und das Witzigste fand ich, dass anscheinend dieser Niklas M., also der selbsternannte Anzeigenhauptmeister, Finch angezeigt hat, weil er irgendwelche Bilder veröffentlicht hat. Und das Ganze ist noch weiter eskaliert, ne? Da sind jetzt irgendwie so Bushido mit eingestiegen und da hat mit so Bushido Finch bisschen Beef und sowas deswegen. Aber erstmal wild. Also hast du die Spiegel-TV-Reportage gesehen?
Ja, ja, safe. Aber tatsächlich dadurch, dass ich irgendwie am anderen Ende der Welt war, habe ich das nicht direkt mitbekommen und war bis vor ein paar Tagen da noch komplett planlos, was das ganze Thema angeht. Aber jetzt halt gesehen, so alter, 4 Millionen Views, habe es mir natürlich auch reingezogen. Auf sowas hofft man und wartet man ja auch, ne? Das ist ja dann immer schon wieder so vom Level so ein bisschen wie damals so die Pennymark-Doku. Mhm. Aber jetzt irgendwie nochmal krasser abgegangen. Also nicht nur, dass so viele drauf reagieren, sondern auch, ich habe das Gefühl so, dass so die ganzen anderen Nachrichtenformate dann ein bisschen Auge auf diese 4 Millionen von Spiegel TV gemacht haben und plötzlich Welt und ZDF und alle möglichen Formate auch ihren eigenen YouTube-Beitrag dann nochmal gemacht haben dazu. Ja, krasser Typ irgendwie und krasses Hobby, einfach sehr entertainmentmäßig so in dieser Doku. Ich habe auch schon Videos vorgeschlagen bekommen, wo das Ganze jetzt parodiert wird, wo irgendwie so ein kurdischer Anzeigenhauptmeister unterwegs ist und sowas. Also ganz Deutschland kriegt davon, glaube ich, gerade mit.
Wir hatten damals in Heidelberg, wo ich aufgewachsen bin, hatten wir nämlich auch so einen Typen, der war zwar einiges älter als der, aber der stand einfach manchmal so an der Straße und hat auch so geguckt und hat der manchmal so den Verkehr so koordiniert. So manch hat er angehalten, andere hat er durchgelassen und so. Und was auch so eine Beschäftigung von ihm war, der ist dann immer bei uns in den Lidl gegangen und hat einfach so random Produkte genommen und die auf dieser Waage in der Obstabteilung so gewogen. Und wenn die nicht das exakte Gewicht hatten, was auf der Verpackung angegeben war, dann hat er die irgendwie reklamiert und da immer so voll den Derz gemacht und sowas. Deswegen, ich glaube, so Typen gibt es irgendwie häufiger. Also das ist nicht der einzige, sondern ja, manche Leute haben da irgendwie so Bock, sich da so eigenständig als Polizist auszugeben.
Ja, so wild. Ich fand es auch so witzig am Ende von dieser Spiegel-TV-Doku, wo er dann einfach plötzlich selbst einen Unfall gebaut hat, weil so sein Fahrrad gegen so ein Auto gestoßen ist. Ich glaube auch so die Leute von Spiegel-TV, die wussten auch manchmal nicht ganz genau, wie die diese ganze Situation überhaupt handeln sollen. Ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass der Bürgermeister von seinem Heimatort sich anscheinend darüber auch so ein bisschen abfuckt, dass er eben mit seinen ganzen Anzeigen gar nicht so viel Geld einbringt, wie er eben selbst sagt, ne? Also klar sind da so von seinen 4000 Anzeigen, die er letztes Jahr gestellt hat, kommt natürlich ein bisschen Geld rum, aber es behindert halt anscheinend auch extrem, also die Arbeit der Polizei oder der Behörden, weil halt viele Sachen auch ins Nichts laufen.
Ja.
Kommen wir aber mal zu dieser ganzen Sache jetzt mit diesem Unfall, und das ist tatsächlich auch nicht erst jetzt passiert, sondern schon am 2. März. Und zwar wurde er anscheinend in der Bahn von Typen verhauen, die gerade von einem Fußballspiel kamen. Das sollen Fans von dem Fußballverein in Halle gewesen sein. Und Finch hat dazu jetzt tatsächlich auch noch einen Beitrag gepostet, der auch in direktem Zusammenhang mit diesem Song steht. Und zwar bestätigt eben Finch, dass diese ganze Sache mit dem Anzeigenhauptmeister und den Leuten aus Halle schon am 2.3. passiert ist. Und dass Finch danach eben auch bei dem Anzeigenhauptmeister in den DMs nachgefragt hat, so, yo, was geht, ist alles in Ordnung bei dir? Und die auch miteinander geschrieben haben. Und ich lese jetzt einfach mal ganz kurz diesen Abschnitt vor von der DM, was der Anzeigenhauptmeister geschrieben hat, weil der diese Situation einfach gut beschreibt, was da passiert ist. Als ich im Zug einstieg, wurde ich zunächst von der ganzen Gruppe ordentlich begrüßt mit Anzeigenhauptmeister Mattei. Aber einer von denen konnte sich nicht beherrschen, er riss eine meiner Kameras vom Fahrrad und es flogen ein paar Fäuste. Danach hat sich die Lage wieder entspannt. Also nichts sonderlich Dramatisches. Es war eher für mich Routinesituation. Zwischendurch ist dann noch mein Diensthandy durch den Zug gewandert. Natürlich kam dann standardmäßig die Polizei und ein RTW dazu, aber mir geht es natürlich gut. Also eigentlich relativ nüchtern beschrieben, so wie er das da schildert.
Aber auch sehr fachlich natürlich, ne?
Wie
ein Polizist ganz jetzt die Situation schildern würde, ja.
Ja, ja, finde es auch geil, dass er dazu schreibt, dass sein Diensthandy durch den Zug gewandert ist.
Ja, true.
Okay, und Finch zeigt dann eben auch, wie er im Chat schreibt, ja, er wird ein paar Tage später dann eine Ansage dazu auch auf Instagram machen und hat dann aber auch das Ganze nochmal in Kontext gesetzt. Das alles erfolgte einen Tag, bevor ich ins Studio ging und den Song für ihn schrieb. Jetzt verstehen vielleicht einige, warum der Song geworden ist, wie er jetzt ist. Klar, sein Hobby nervt schon hart ab und ich bin auch kein Fan von Denunzianten, allerdings gibt's eine Grenze und die wurde hier ganz klar überschritten. Es war nie mein Ziel, noch mehr Öl ins Feuer zu gießen, warum soll ich einen 18-jährigen Jungen, welcher selber keine Musik macht, dissen? Das ist wie auf einen 45-jährigen Steuerflüchtling einprügeln, dessen Karriere quasi vorbei ist. Also auch hier kleiner Seitenhieb an Bushido. Ich hoffe, dass das ein Einzelfall bleibt und der Täter seine gerechte Strafe bekommt. Und jetzt wird weiter der Anzeigenhauptmeister gepumpt. Also, Finch mit Statement, weil viele Leute sich ja auch gewundert haben, dass dieser Diss-Track sich ja gar nicht mehr wie ein Diss-Track, sondern eher wie eine Hymne auf den Anzeigenhauptmeister anhört. Aber ja, mit diesem Statement und mit dieser ganzen Sache, dass dem Anzeigenhauptmeister da wirklich was Schlimmes widerfahren ist im Zug, macht das natürlich jetzt alles mehr Sinn.
Ja, Mann, also sowas geht natürlich überhaupt nicht. Und sowas Ähnliches hatte ich auch letztens schon in so einem Bericht gelesen, wo es dann darum ging, dass man durch diesen schnellen Hype sehr starke Parallelen zum Drachenlord auch sieht, wo es ja auch am Ende dann komplett eskaliert ist. Und ja, ich glaube halt, der lebt, natürlich ist es nervig und alles und sowas, aber der lebt halt so in seiner kleinen Welt irgendwie, macht da so seinen Kram. Und wenn man sich dann aber so Kommentare auch durchliest, natürlich vor allem auf Twitter, wo ja eh so die meisten so Hasskommentare sind und da Leute wirklich absolut aggressiv, gewaltverherrlichend, rassistisch und whatever gegen ihn so hetzen irgendwie, da denke ich mir auch immer, yo, wo kommt diese Wut her? Also man guckt sich die Doku an, lacht ein bisschen so, verdreht die Augen, was weiß ich was, schüttelt den Kopf, aber so heftig, ne? Und die scheinen ihn ja auch gekannt zu haben, es scheinen ja auch irgendwie bei denen irgendwie intern ein Meme zu sein und dann haben die den irgendwie vielleicht besoffen nach dem Spiel oder so im Zug getroffen und also ja, ganz heftig, muss ich sagen.
Ja, und so wie es sich ja anhört, war ja auch wirklich eigentlich alles cool und die haben es vielleicht auch mehr, also die Gruppe hat es ja an sich gefeiert, bloß er sagt ja auch selber, ne, einer war halt dabei, der halt über die Stränge schlagen musste, ja. Es ist, also ich stelle es mir auch gar nicht schön für ihn vor, dass er da jetzt so krass in den Mittelpunkt gerückt ist dadurch, weil ja, in seiner Heimatstadt war er ja bestimmt schon, ist er ja schon so eine kleine Berühmtheit bei den ganzen Anzeigen, die er da schon rausgeballert hat, aber jetzt, dass halt ganz Deutschland ihn kennt und ja, aber es hört sich ja auch so an, als wäre er schon so eskalative Situation auch gewöhnt, so, ne? Also, ich fand's auch krass, schon in der Doku zu sehen, wie ruhig er teilweise bleibt, wenn Leute eben lauter werden. Also, er hat da schon eine harte Schale. Und man erkennt ja auch nicht sein komplettes Aussehen. Also, man kennt zwar so sein Gesicht, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, wie er drunter aussieht. Also, so, ne? So unter seinem Helm und so, weil das alles so mega geschützt war. Also, gar kein Plan, welche Frisur der rockt, ob das so lange Haare sind oder ob das irgendwie so Boxerschnitt ist oder wer weiß, wo Kuhila.
Am Ende ist es so Chiago und keiner weiß.
Ja.
Ja, und jetzt ist ja eben noch der Beef dann zwischen Bushido und Finch auch, ja, schon irgendwie eskaliert, muss man sagen. Es hat sich auch hin und her geschaukelt irgendwie, weil Finch natürlich gegen ihn, also Finch hat erstmal dieses ganze Thema mit dem Anzeigenhauptmeister so ein bisschen gepusht. Dann wurde er ja angezeigt von ihm. Dann hatte die Bild-Zeitung darüber einen Bericht gemacht, wo drin stand, jetzt zeigt Niklas auch Rapper Finch an. Und das Ganze hatte Bushido dann auf Twitter gepostet und dazu als Caption geschrieben, Hero, also Held. Und das wiederum hat Finch auf Instagram gepostet und dazu geschrieben, Petze plus Petze und ein rotes Herz. Und dann ist es irgendwie noch weitergegangen. Ich glaube dann in dem Podcast auch von Bushido und Marvin, ich weiß, ihr habt auch alles nicht mitbekommen. Auf jeden Fall hat Finch jetzt heute nochmal eine Story gepostet, wo er so an seinen Kleiderschrank geht, wo ganz viele Trikots drin sind, verschiedene Fußballtrikots. Und dann nimmt er eins raus von dem Werder Bremen-Spieler Ailton und bedient dann eben diese Story oder, ne, wie nennt man das jetzt, wo eben auch schon Flair drauf eingegangen ist und sowas, dass eben die Frau von Bushido, Anna Maria, anscheinend mit einigen Werder Bremen-Spielern schon zusammen war und irgendwie, ob sie nicht auch mit dem mal was hatte und dann würde er es ihm rüberschicken und also so. Also schon auf eine wilde Art und Weise, muss man sagen, ist Finch jetzt in diesen Bushido-Beef da reingegangen, was ich jetzt auch nicht erwartet hätte, dass sich das Ganze so hochschaukelt.
Ja, und gerade, was ich vorgelesen habe, war ja wieder so ein kleiner Seitenhieb mit dabei an Bushido. Ja. Und Bushido hat sich aber dann schon auch sehr ausführlich in seinem Podcast gestern dazu geäußert und auch so, ey, ich hasse den sowieso und hier Bushido würde dem Anzeigenhauptmeister auch zur Seite stehen und auch ja für den Anzeigenhauptmeister gegen Finch in Krieg ziehen und den dissen und so. Also Bushido hat schon auch seine Abneigung einfach deutlich gemacht und so gesagt, so, ey, der geht mir schon seit eh und je nicht rein. Also da haben sich auf jeden Fall gerade zwei gefunden und wer weiß, ne, vielleicht Finch das Opfer auf dem neuen Album von Bushido, was mittlerweile übrigens, wo auch der Name umgeändert wurde, in König für immer, also genauso wie die Tour heißt und nicht mehr Rex in Eternum, also nicht mehr dieses komplizierte Latein.
Gute Entscheidung.
Safe.
Aber gut, dann würde ich sagen, machen wir mal ein Fazit für heute und kommen gleich zu an Songs hatten wir heute mit dabei. Miami Yassin zusammen mit Nash für die Kamera. Danach kam Nizzy 1-9 mit Mein Ach, gefolgt von Dream Superstars und jetzt eben Finch mit dem Anzeigenhauptmeister. Und ja, was ist denn dein Song der Woche, beziehungsweise was hast du am häufigsten gehört bis jetzt?
Ich musste gerade irgendwie selbst nochmal so ein bisschen lachen, weil ich so, bevor wir den Finch-Song dann abgespielt haben, hatte ich ja so diesen Aufruf gemacht, dass ihr alle folgen sollt. Und da habe ich so gesagt, so, ja, immer abwechslungsreiche Musik. Und dann hatten wir irgendwie so diesen einen Techno-Banger Dream und dann direkt der Übergang zum nächsten Techno-Banger von Finch. So, bei mir ist aber klar diese Woche Dream. Also ich habe ja auch so viel Lob ausgesprochen und ich muss sagen, der hat echt ein geiles Lied abgeliefert. Richtig, richtig stark. Freue ich mich auch schon. Das könnte ich mir auch vorstellen, ist so ein Lied, was wir das nächste Mal, wenn wir uns sehen, irgendwie so beim Starten, beim Vortrinken so gut pumpen können. Ich denke immer gerne zurück an unseren Festivalsommer 2023 und da weiß ich auch, dass Dream immer eine sehr prominente Rolle gespielt hat in den Playlists bei uns.
Das stimmt.
Ja, Mann, wie sieht's bei dir aus diese Woche? Ist es Nizzy?
Yes, es ist Nizzy. Ich habe gerade so eine richtige In-die-Fresse-Rap-Phase wieder und höre sehr viel Nizzy und auch X-Wave, die wir auch letztens mit dabei hatten und so. Feier diesen Style wirklich sehr und deswegen Nizzy, sehr geiles Ding mit Mein Ach und bin schon gespannt, was da so als nächstes kommt. Und natürlich auch, wie ihr bei Spotify abstimmt. Dort gibt es ja immer die Umfrage, was euer Song der Woche ist. Aktuell leider nur bei Spotify möglich, diese Funktion, obwohl ich die sehr cool finde. Auch bei Interviews kann man die ja für andere Sachen nutzen und man kann auch Fragen reinschicken und so. Sobald diese Funktion bei Apple Podcast, Deezer und auch all den anderen Podcast-Plattformen verfügbar ist, werden wir das natürlich auch anbieten. Aber jetzt würde ich sagen, kommen wir zu den Themen und davor nochmal ganz kurz zu unserem Partner Effekt.
Yes, genau. Und ich habe heute mal ein kleines Deutschrap-Effekt-Quiz vorbereitet, denn Effekt Nice. Energy sponsert ja wirklich eine Menge Deutschrap-Videos. Und ich will jetzt von dir wissen, welche Energy-Drinks von welchen Artists getrunken werden, also welche Sorten. Wir fangen mal an mit dem Musikvideo Normal von Dardan und Hava. Das hat erst vor wenigen Tagen die 6 Millionen bei YouTube geknackt. Und die beiden picknicken ja auch so in ihrem Video. Und welche Effekt-Flavored Energy-Sorte haben die mit dabei beim Picknicken? Ist es A, Bubblegum, B, Coconut Blueberry oder C, Watermelon Splash?
Also ich würde sagen, weil Coconut Blueberry so eine beliebte Sorte ist von Effekt, kann ich mir vorstellen, dass sie die so ein bisschen gepusht haben und auch weil es so sommerlich ist bei einem Picknick. Deswegen würde ich sagen, Coconut Blueberry.
Und das ist der richtige Gedankengang. Sehr gut. Nice. Coconut Blueberry war tatsächlich die Sorte, die dort von Effekt in den Vordergrund gestellt wurde. Machen wir mal weiter mit Loredana und ihrem Musikvideo zu dem Track On Top. Ist auch noch gar nicht so lange draußen. Mhm. Welches Effekt Energy trinkt Loredana in dem Musikvideo? Ist es A, Effekt Energy Classic, B, Effekt Zero Sugar Free oder C, Effekt Classic Energy, aber aus der Glasflasche?
Okay, wild. Ich muss nur gerade daran denken, wie ultra-Fanboy-mäßig das gerade rüberkommt, weil wir so diese ganzen Sorten raten. Aber ich feiere es gerade krass. Ich würde sagen, aus der Glasflasche glaube ich nicht, weil das sehe ich nirgendwo zu kaufen, außer in dem Online-Shop von Effekt. Deswegen würde ich sagen, sie trinkt Sugar-Free, weil es auch so ganz cool aussieht, die Dose. Die ist so ein bisschen heller und golden und sowas. Und könnte ich mir bei Loredana vorstellen.
Damit liegst du allerdings falsch. Es ist aber auch nicht Classic Energy aus der Glasflasche. Es ist das ganz normale Classic Energy aus der Dose. Aber ja, man kann ja nicht immer richtig liegen. Jetzt noch eine letzte Frage. Tilo hat mittlerweile vor etwas mehr als 2 Jahren seinen Riesenhit Sehnsucht zusammen mit Miksu und McCloud rausgebracht. Und auch dieses Musikvideo wurde von Effekt Energy gesponsert. Was trinkt Tilo in dem Musikvideo? Es gibt so am Ende so eine Szene, wo ja sein Kumpel ihm quasi so ein Getränk reinschüttet. Und das ist ein Mixgetränk. Also Effekt Energy mit 9-mal-Wodka in der Dose gemixt. Ist es Effekt Mix Wodka Energy? Ist es Effekt Mix Black Acai oder ist es Effekt Mix Guava Massi?
Ich glaube B. Ich glaube, es ist Black Acai, weil das auch, das ist der Bestseller von den Flavored Energy und deswegen glaube ich, ist es B, Black Acai.
Und das ist auch falsch. Glaube ich zumindest. Ich muss ganz ehrlich sagen, da brauche ich auch ein bisschen die Hilfe vielleicht von dem einen oder anderen, der sagt, komm, ich schaue mir jetzt das Video an, weil es ist wirklich sehr schwer zu erkennen, aber ich meine Effekt Mix Guava Massiv rauszuerkennen. Und wenn es das nicht ist, dann ist es, glaube ich, das normale Guava Massiv. Die haben halt beide so dieses Türkis, was da so durchschimmert, aber es ist wirklich sehr schwer zu erkennen, weil, wie gesagt, das ist so ein Kumpel von Tilo, der ihm quasi diese Dose reinschüttet und da sind sehr viele Hände davor. Deswegen gar nicht so leicht zu erkennen. Falls ihr das Ganze auflösen wollt, dann schaut euch das Musikvideo an. Tilo, Miksu und McCloud, Sehnsucht. Danke an Effekt für das Sponsoring. Falls ihr selbst die Sorten probieren wollt, checkt mal in den Shownotes den Link ab. Und jetzt kommen wir zu unserem Thema und zwar ist das Thema Mois.
Yes, und rund um Mois eskaliert es gerade komplett. Es kommen jeden Tag neue Videos und Vorwürfe und Statements und auf. Aber wir probieren es mal so ein bisschen aufzurollen, was denn da jetzt passiert ist und warum es gerade so brodelt. Shieno, ein ehemaliger Kumpel, Kollege von Mois, hatte nämlich Videos gegen ihn gedroppt und da eben sehr schwere Vorwürfe rausgehauen, irgendwie, dass er da so Spenden nicht gezahlt hat an die Opfer von einem Erdbeben oder auch mit seinem Drogenkonsum und so weiter, worauf Mois aber erstmal nicht reagiert hat. Das war jetzt schon eine ganze Weile. Es war ja auch, dass Maestro da mal was rausgehauen hat und Mois eigentlich immer ruhig geblieben ist, nie groß was gesagt hat. Und jetzt war er eben erstmal auch dazu, ne, nicht sich groß geäußert, bis er dann auf Insta auf einmal komplett eskaliert ist mit Statements in den Kommentaren, ganz krass beleidigt und sowas. Und hat dann aber auch, wenn man mal so diese ganzen Beleidigungen links und rechts so ein bisschen ausgeblendet hat, angekündigt, ein Video zu veröffentlichen, was seine Unschuld beweisen soll. Er wurde ja jetzt von vielen Seiten kritisiert und sowas oder dass da irgendwas Schlimmes passiert ist. Und er hätte aber anscheinend ein Video, was all das revidieren soll, zeigen soll, dass er unschuldig ist. Man muss auch sagen, wirklich, dass er eine Sache, die wirklich nie irgendwie groß angesprochen wird, aber dass er auch irgendwie seine Sprache, also so die Ausdrucksweise ist wirklich sehr, sehr schlimm. Er benutzt durchgehend Wörter wie gay oder auch Vergleiche mit Frauen als Beleidigungen, was ich überhaupt nicht checke und auch nicht wusste, dass Mois so sich artikuliert irgendwie. Aber ne, erstmal sei mal dahingestellt ist für den aktuellen Fall. Und statt diesem Video, was alles klarstellen sollte, das kam jetzt nicht. Stattdessen kam eine Ansage an Manuelsen. Manuelsen war ja damals zu dieser Kellerzeit und diesem ganzen Nice-or-Scheiß-Thema auch mit dabei. Das war ja schon so eine kleine Bande irgendwie, die da zusammen abhingen und auch eine schöne Zeit hatten. Jetzt hat er aber gegen Manuelsen hart geshootet, einerseits auch wieder viel beleidigt, so auf sein Alter gegangen, auf seine Streaming-Zahlen gegangen, aber auch eben der Vorwurf, dass Manuelsen anscheinend ohne die Zustimmung von Mois über den Kanal von Mois Werbung gemacht hat, für die Manuelsen irgendwie 30.000 oder 50.000 Euro bekommen hat für so eine Zahnklinik, was nicht abgesprochen war. Und ja, hat das ganze Thema eben so ein bisschen eskaliert jetzt in Richtung Manuelsen.
Hey, da habe ich jetzt aber auch irgendwie so was Wildes gelesen auf Twitter, aber dann habe ich so selbst das auch so nachgeschaut. Da hat irgendwer gesagt, so, dass Manuelsen anscheinend irgendwie mit seiner Fettabsaugung da irgendwie so diesen Deal da mit reingebracht hat bei Nice or Scheiß. Und dann dachte ich halt echt erst, dass das jetzt irgendwie so Schönheitsklinik oder sowas war. Aber ich glaube halt echt dann einfach wirklich nur Zahnklinik, weil ich habe es auch gegoogelt und es hatte, also zumindest auf den ersten Schein hat, glaube ich, so Zahnklinik jetzt nichts direkt mit Fettabsaugung zu tun. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr krass, was da jetzt bei Manuelsen und Mois hin und her geht. Manuelsen selbst hat auch ein Statement veröffentlicht und halt gesagt, ey, vor ein paar Monaten haben die sich auch noch getroffen und da war eigentlich alles gut und so. Und Manuelsen hat aber auch betont, er will eigentlich gar keinen Streit und hat auch gesagt, ja, Mois soll halt nice or scheiß machen. Mois hat jetzt aktuell nochmal ein Instagram-Statement hochgeladen, wo er auch gesagt hat, ne, jetzt ist ja so Ramadan Anfang und so, er macht diesen Monat jetzt bisschen ruhiger, aber auch schöne Grüße an Manu. Danke, dass du mir erlaubst, meine eigene Sendung zu machen. So, ne? Also, ja, kleine Stichelei war da schon da. Bin jetzt gespannt, wie es weiterkommt, weil letzte Woche ging halt echt alles so krass ab mit so hier Ansage an Animus. Die hatten auch irgendwas mit so 50.000 Euro. Wollen die sich boxen, glaube ich, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Dann diese ganze Sache mit Manuelsen, dann gegen alle Ex-Keller-Member. Und Mois hat ja, der schreibt ja auch in seinen Instagram-Stories genauso, wie er spricht. Also das war ganz amüsant, als ich mir die Mr. Rap-Videos dazu angeguckt habe, der das dann auch wirklich eins zu eins dann wiederum so vorgelesen hat. Ja, sehr, sehr wild. Aber mich wundert es auch, dass es so lange gerade braucht, bis diese Aufklärung mit dieser ganzen Sache zu diesem Erdbeben in der Türkei und den Spendengeldern, dass es da so lange dauert, dass da Mois irgendwie mal ein Statement hochlädt, weil das ja schon irgendwie ein brisantes Thema ist, was halt schnell aus der Welt geschaffen werden sollte. Man muss natürlich auch zu Mois seiner Verteidigung sagen, es gibt auch keine Dokumente, die das beweisen. Also das sind auch nur Behauptungen. Und ja, trotzdem ist Mois da an der Bringschuld, wenn das aus so vielen unterschiedlichen Seiten kommt, dass er da anscheinend irgendwas eingesteckt haben soll, sollte er einfach zeigen, hey, da ist alles sauber über die Bühne gelaufen, so wie es Mois eben jetzt auch bisher in Instagram-Kommentaren angekündigt hat.
Ja, true. Ich meine, das ist ja echt was Heftiges. Und das war ja irgendwie damals bei diesem schlimmen Erdbeben, wo er irgendwie Spendengelder durch seine Community gesammelt hat und die dann aber anscheinend nicht weitergeleitet hat. Das war ja echt heftig. Und unter anderem dafür war ja auch dieses angekündigte Beweisvideo, das ihn quasi entlasten sollte oder seine Unschuld beweisen sollte. Dementsprechend wichtig ist auch, dass es nochmal rauskommt. Naja, er hat sich jetzt anders entschieden. Er hat sich entschieden, jetzt auf Manuelsen zu gehen. Und Manuelsen hat dann auch erstmal sehr gerafft reagiert, muss man sagen. Also sehr ruhig, gar nicht so in der Manuelsen-Manier, die man noch vor ein paar Monaten so erwartet hätte. Und eben auch sowas gesagt wie so, ja, würde sich schämen, so über jemanden zu sprechen, mit dem er so viel Zeit verbracht hat. Ja, und ist ja auch irgendwie, also da hört man fast so ein bisschen so Herzschmerz irgendwie raus aus dem, was Manuelsen da geschrieben hat. Er hat aber noch eine andere Sache geschrieben, die auch sehr interessant ist. Und zwar, dass Mois und Bushido anscheinend Nice or Scheiß jetzt rausbringen wollen oder das zusammen machen wollen und 4Bro das Ganze sponsern soll. Also Mois ist ja sowieso in den letzten Wochen und Monaten sehr eng mit 4Bro verbandelt. Da gab es diese Aktion, dass er irgendwie der CEO sein sollte und jetzt nennt er sich selber der CMO auf Instagram und postet da die ganze Zeit irgendwelche Sachen von 4Bro, macht da auf jeden Fall fett Marketing und fett Welle und so weiter. Von daher, ja, so komplett unlogisch ist es jetzt erstmal nicht, ja, aber trotzdem irgendwie witzig, also trotzdem erstmal irgendwie witzig, dass Manuelsen das anscheinend weiß.
Ja, genau, also das hatte Manuelsen jetzt gerade am Wochenende gedroppt und für viele hat das dann so ein stimmiges Bild ergeben, was damit zusammenhängt, dass Bushido schon vor ein, zwei Wochen darüber gesprochen hat in seinem Podcast, dass er sich mit Mois getroffen hat und Mois ihm ein unmoralisches Angebot gemacht hat. Und dann haben natürlich viele gedacht, okay, wenn jetzt Manuelsen schreibt, die machen nice or scheiß, dann wird genau das Angebot gewesen sein. Ne? Also, dass Mois halt zu Bushido gegangen ist, ey, willst du mit mir nice or scheiß machen? Und Bushido hat jetzt in seinem Podcast halt immer noch so gesagt, so er hat da noch keine Entscheidung getroffen und es ist auch was Geheimes. Also, ne, Marvin California weiß auch gar nicht, worum es geht. Alles sehr, sehr komisch. Andererseits, Mois und Animus haben da ja auch krass Beef am Laufen, Animus begleitet jetzt Bushido auf Tour, wäre ja auch übel komisch, wenn jetzt plötzlich Bushido mit Mois so einen Format wie Nice or Scheiß hat, vor allem, weil ich mir die beiden irgendwie überhaupt nicht zusammen vorstellen kann, muss ich auch sagen. Ja. Also ich kann es mir jetzt auch nach dieser ganzen Vergangenheit, die hatten ja auch häufig Kontakt in den letzten Jahren und es war ja auch oft so, dass die dann kurzzeitig telefoniert haben, Frieden geschlossen haben, aber dann nach ein paar Monaten ging das Ganze immer wieder von vorne los, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, wie die beiden in so einer Jury zusammensitzen und diese Sendung leiten und natürlich auch, und man muss natürlich auch sagen, dass Gut, das ist jetzt gerade auf diese Twitter-Bubble beschränkt, was ja auch nur ein paar hundert oder maximal ein paar tausend Leute sind, die da unterwegs sind. Aber da zeigen sich natürlich auch viele Bushido-Fans ein bisschen verunsichert und enttäuscht, dass jetzt plötzlich so eine Wendung vielleicht kommt.
Ja, also ich kann es mir ehrlicherweise auch überhaupt nicht vorstellen. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, weil Bushido halt schon sehr gerafft ist und irgendwie auch so vom Feeling her, ich finde so im Allgemeinen eher gegen so Leute wie Mois ist von der Art her, die so sehr laut sind und ich weiß nicht, wie ich es so ausdrücken soll, aber ich kann es mir auch gar nicht vorstellen. Und was ich mir halt auch so ein bisschen denke, keine Ahnung, also Mois hat ja jetzt auch so zugegeben, dass er da irgendwie so einen wilden Drogenkonsum eine gewisse Zeit lang hatte, aber das soll anscheinend auch schon wieder vorbei sein und das jetzt wieder komplett auf Fitness ist. Postet auch immer so ein bisschen so Bilder, wo man ihn quasi oben ohne aufgepumpt sieht mit so Captions wie so, ja, sieht so ein Junkie aus und sowas. Aber einige Dinge, vor allem eben, dass sehr viele Leute die gleichen Sachen sagen gegen Mois und die gleichen Skandale vermuten, wie irgendwie Spenden nicht ausgezahlt und so ein Kram, ja. Und Mois dann dagegen aber in so einer Art und Weise reagiert, das hat auch schon so Vibes wie so eine leichte Psychose. Keine Ahnung, vielleicht sind wir auch alle falsch und dieses Aufklärungsvideo wird kommen, aber das Verhalten von Mois ist schon sehr, sehr, sehr strange irgendwie.
Ja, safe, stimme ich dir zu. Andererseits, stell dir mal vor, jetzt wirklich, wenn man jetzt davon ausgeht, okay, da ist alles easy gelaufen bei diesen Spendengeldern und er hat das wirklich einfach genauso, wie er es bekommen hat, weitergegeben. True. Und dann labern Leute im Internet und sagen so, hey, das stimmt nicht und verbreiten andauernd Gerüchte und du hast die ganze Zeit auch geschwiegen. Ich habe jetzt Mois auch nicht jeden Tag verfolgt, aber es kommt mir schon gerade vor, als würde er so platzen. Dann kann man es vielleicht auch wieder verstehen, aber ich gebe dir schon zu, dieser ganze Auftritt insgesamt jetzt so ein bisschen verstörend einfach auch mitbekommen, irgendwie hat Foto mit Messer gepostet und so weiter, also so oder Profilbild so mit Messer, also so ganz, ganz wild und eben, er ist, ja, das ist eigentlich so die einzige Kritik, auf die er bisher so richtig eingegangen ist, ist eben dieser Vorwurf mit dem Drogenkonsum. Er hat gesagt, er hat das erst ein paar Mal probiert, das fand ich dann doch überraschend. Irgendwie zuletzt jetzt im November 2023, also er hat so ein Foto aus der Galerie genommen und das war eben auf den November datiert, also gar nicht mal so lange her. Und er hat sich aber auch noch zu diesen ganzen Ziegenstall- und Goat-Gerüchten geäußert, die es da eben damals zu der Goldmann-Zeit gab. Ne? Also Maestro hat das ja irgendwie so erzählt, dass Mois damals im Goldmann-Tower irgendwie davon gesprochen hat, dass er der Goat ist und dass so seine Community oder die anderen Kellermember so der Ziegenstall sind oder so irgendwie. Sowas in die Richtung. Und da hat jetzt Mois auch noch mal kurz eine Story dazu gehabt, wo er geschrieben hat, Chata Abi hat damals Ziegenstall gecallt, heute 13.000 Quadratmeter, er war bei der Idee feucht, guck zu, wie ich sie umsetze. Also hört sich auch danach an, dass er gegen Chata shootet, ne? Also so von wegen, hey, Chata hat es damals auch gefeiert. Wenn man das Ganze jetzt ganz weiter spinnen will, so, ja, wer weiß, was da damals alles im Tower abging, wie krass da Chata dann vielleicht auch involviert war in irgendwelche Sessions oder so, keine Ahnung. Ja, aber wild, 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 wild.
Ja, Mann, also ihr merkt aber auch schon, es ist jetzt nicht so das klassische Thema, wo man so erklärt, was passiert ist und klar ist, wie es weitergeht, sondern es ist so unvorhersehbar, unberechenbare Charaktere, die da gerade agieren. Jeder könnte irgendwie explodieren, einen neuen Shitstorm auslösen und sowas. Von daher, wir bleiben mal gespannt, wie es weitergeht. Wir werden es natürlich weiterverfolgen. Grundsätzlich bin ich rein aus so Entertainment-Sicht sehr froh, dass nach diesen ganzen Stories Mois jetzt wieder da ist und auch Bock hat, irgendwie Sachen zu droppen. Ich glaube, das wird eine sehr spannende Zeit. Und deswegen natürlich, wie vorhin schon gesagt, die Empfehlung, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr weiterhin entspannt immer die Deutschrap-News zusammengefasst als Podcast jede Woche hören möchtet, dann folgt doch gerne diesem Podcast, damit unterstützt ihr uns und verpasst keine Episode mehr. Und damit würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche Montag wieder zu einer neuen Folge Deutschrap Plus. Macht's gut. Ciao, ciao.
Bis nächsten Montag. Wir hören uns. Passt auf euch auf. Macht's.